Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge unseres Podcasts Psychiatrie im Alltag, zur 66. Folge. Und die findet nicht statt wie sonst bei Andreas im Küchenstudio, am Küchentisch, im Heimstudio, sondern ja, wir sind hier.
Der Wohnzimmertisch.
Ja, ne? Wohnzimmertisch, sondern wir sind hier unterwegs zu Gast in der LVR-Klinik Viersen. Genauer gesagt, in der forensischen Psychiatrie sind wir im Jugendmaßregelvollzug. Und ihr denkt jetzt vielleicht, Forensik, Maßregelvollzug, klingt nach Hochsicherheitstrakt, nach gefährlichen Straftätern, ja, und tatsächlich in genau dieser Einrichtung, in einer solchen Einrichtung sind wir, nämlich in einer Einrichtung, in der Menschen untergebracht sind, die aufgrund einer psychischen Erkrankung straffällig geworden sind. Und wir schauen heute auf die Menschen dahinter, auf alles, was denen helfen kann, was ihnen in der Therapie helfen kann, wieder einen Platz in der Gesellschaft zu finden. Und unser Gast sitzt heute live vor uns. Andrea Weihrauch. Hallo Andrea.
Hallo Andrea. Ja, das ist richtig cool für uns, weil eigentlich Werner und ich, wir reisen ja immer gerne. Also, dass wir irgendwelche Zoom-Podcasts machen, hat zwar die Möglichkeiten erweitert, aber viel lieber fahren wir irgendwo hin, wo wir auch denn den Gewinn haben, dass wir was sehen können, hier gleich Zäune, Gitter, Sicherheitsschleusen und auch die Menschen dann live treffen. Also toll, du bist Ergotherapeutin, arbeitest seit 2020 hier in der forensischen Psychiatrie, also schon so 5 Jahre. Und das Besondere ist, mit Jugendlichen zwischen 14 und 21 Jahren. Und manchmal sind die auch schon mal ein paar Jahre älter noch, so 24 Jahre oder mehr. Und ja, du hast so ein innovatives Konzept entwickelt und das war so die Idee für uns gewesen. Ja, wir wollen mal einfach, wir können uns das gar nicht vorstellen. So mit Maßregelvollzug, da verbindet man ja eher Restriktionen, dass man irgendwas nicht machen kann, dass Leute nichts entscheiden können. Andererseits wissen
alles, wir, was nicht geht, ist eigentlich Maßregelvollzug. Da verbindet man alles, was sozusagen verboten ist.
Ja, und wie macht man da Therapie, wo man ja möchte, dass die Menschen vielleicht eigene Entscheidungen treffen, das Leben in die Hand nehmen, würde ich jetzt mal so ganz pathetisch sagen, das kann ich mir hier gar nicht vorstellen. Also ich weiß gar nicht, vielleicht haben wir dich zu knapp vorgestellt.
Alles gut.
Erzähl gerne, wie kommt man hier hin? Also ich meine das nicht als junger Mensch, sondern auch als Ergotherapeutin. Also ist ja auch so ein Feld, wo ich mal so sagen würde, wir haben ja Fachkräftemangel, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass man, du machst das ja mit Herzblut, dass jemand sagt, ich will unbedingt als Ergotherapeutin im Maßregelvollzug arbeiten.
Wolltest du, oder? Sag doch mal.
Ja, also tatsächlich, ich habe die Ausbildung gemacht in Bielefeld damals und hatte einen Dozenten, der selber auch noch als Sozialpädagoge im Maßregelvollzug tätig war. Ja. Und er hat immer erzählt. Und er hat davon erzählt, wie schön diese Prozesse eigentlich sind. Okay. Dass man nämlich eben nicht nach 6 Wochen Tschüss sagen muss oder eben sich nur einmal die Woche sieht, sondern dass man intensiv mit den Menschen arbeiten kann. Und irgendwie fand ich das total spannend. Zudem ist es auch irgendwie spannend, mit den Leuten zu arbeiten, vor denen viele Leute erstmal zurückschrecken. Bei den Jugendlichen ist das schon mal noch ein bisschen weniger. Aber auch da, wenn ich mit 14 psychisch krank bin, eine Straftat begehe und in einer solchen Einrichtung lande, dann habe ich erstmal ganz, ganz, ganz viele Defizite in meiner Entwicklung. Meine Freunde fallen weg, viele haben vielleicht auch Angst vor mir. Ne? Ich bin dann in einem anderen Umfeld, also alle um mich herum sind psychisch krank, alle um mich herum haben eine Straftat begangen. Ja. Die sind alle irgendwie vielleicht auch was aggressiver oder irgendwie skurril in ihren Verhaltensweisen durch diese Erkrankung, durch diese Unterbringung aber auch und durch die langen Prozesse bis zu dem Punkt, wo ich dann ja auch tatsächlich dann im Maßregelvollzug auch offiziell untergebracht bin nach Strafgesetzbuch. Da passiert ja auch ganz viel mit Gerichtsverhandlungen und medialem Interesse ja auch größtenteils. Und das macht natürlich auch ganz viel mit den Menschen, mit denen ich dann jetzt zusammenarbeite.
Also erstmal würde ich mir vorstellen, die sind aber wahrscheinlich wahnsinnig verunsichert. Da fällt ja erstmal alles an Sicherheit weg, was man vielleicht, wenn überhaupt, hatte. Ja. Und ich sag mal, man nimmt ja jetzt hier tatsächlich keine Freunde mit hin und macht ja noch eine Party oder sowas, sondern also das, was Jugendliche vielleicht machen. Ne? Also
das fällt alles
weg. Man ist ständig unter Beobachtung, würde ich mal tippen. Ne? Also das, was man ja in der Jugend auch anstrebt, ist ja eher so mal der unbeobachtete Moment. Ne? Ja. Kann ich mir hier auch nicht so vorstellen?
Gibt es auch nicht so viel. Ja, also gerade am Anfang natürlich, wenn erstmal irgendwie klar sein muss, wer kommt denn da jetzt auch bei uns auf die Station. Natürlich haben wir die Menschen viel mehr im Blick und natürlich dürfen die viel weniger selbstständig, eigenständig. wir haben jetzt auch nicht für jeden Patienten ein Einzelzimmer. Auch das okay. In der Entwicklung. Ne? Ich muss mir irgendwie das Zimmer teilen. Ich kann mir mein Zimmer davon auch nicht aussuchen. Das ist jetzt nicht irgendwie zwangsläufig der Mitpatienten, mit dem ich irgendwie am besten klarkomme, sondern das ist vielleicht dann im Gesamtbild halbwegs stimmig auf der Station. Mhm. Aber das heißt nicht, dass ich mit meinem besten Kumpel mir ein Zimmer teile. Dann stehe ich irgendwie da und habe erstmal am Tag auch nicht so viel zu tun. Okay. Muss vielleicht auch wieder zur Schule gehen. Also
Schulpflicht besteht ja zumindest
für die Schüler. Genau.
Gibt es hier eine Schule auf Mühlen? Wir haben zwei Lehrende, die sich mit um die Patienten kümmern, soweit es eben geht. Also natürlich so eine normale Beschulung ist zum Teil ja auch aufgrund der psychischen Erkrankung erstmal noch gar nicht möglich, beziehungsweise weil man an vielen anderen Stellen vielleicht eher den Fokus erstmal hinlegen muss. Aber die haben die Möglichkeit, auch Schulabschlüsse zu machen bei uns. Und im Verlauf später auch natürlich, wenn sie dann entsprechend die freiheitsentziehenden Maßnahmen zurückgenommen bekommen haben, also wenn sie auch ein bisschen raus dürfen.
Die sogenannten Lockerungen, wie das hier heißt. Ne?
Genau, dass sie dann vielleicht auch mal ein Praktikum machen können. Also auch sowas geht dann irgendwann, ja. Mhm.
Aber das ist ja das Spannungsfeld. Das sind junge Menschen, eigentlich in der Entwicklungsphase. Ja. Die sind jetzt psychisch krank. Das ist ja jetzt schon ein Problem, sag ich mal, was man hat in der Entwicklung. Und dann machen die auch noch irgendeinen Scheiß, sage ich jetzt mal. Also immerhin so viel, dass es dazu führt, dass der Gesetzgeber darauf aufmerksam wird und sagt, das ist eine Straftat, das geht so nicht und dann werden sie quasi eingewiesen, heißt das so?
Sie werden verurteilt. Also dementsprechend dann auch
Straftat,
eine Einweisung.
Die würden ja sonst ins Gefängnis kommen, wegen der Straftat und anstatt, weil sie sozusagen nicht schuldfähig sind.
So genau, oder vermindert schuldfähig.
Es sind Menschen, die eine Straftat begehen. Und kann man es nochmal kurz einordnen, damit die Hörer so, man gibt verschiedene Gründe, weswegen man in der Psychiatrie sein muss. Es gibt so der Fall, dass man der Öffentlichkeit auffällig wird, ohne eine Straftat begangen zu haben, aber man stellt eine Selbst- oder Fremdgefährdung fest. Man schreit rum und die Polizei hat Angst, der tut sich selber was an oder
schimpft jemand oder will
jemand anderes anfallen, hat aber keine Straftat begangen, da wird man eingewiesen nach PsychKG, ohne dass man, das ist nicht die Forensik. Mhm. Da gibt es auch die Fälle, haben wir vielleicht in der Familie, dass jemand vielleicht dement wird und man hat die Betreuung über diesen Menschen, man bringt den auch vielleicht runter in einer geschlossenen Einrichtung. Auch darüber reden wir nicht. Wir reden über Menschen, die tatsächlich eine Straftat begangen haben, vielleicht eine Körperverletzung, vielleicht bis hin zum Mord, Diebstahl, Raub, also richtig die klassischen Sachen, weswegen man normalerweise ins Gefängnis kommen würde. Aber man kommt nicht ins Gefängnis, weil man diese Tat begangen hat vor dem Hintergrund einer psychischen Erkrankung und die Schuldfähigkeit nicht oder nicht voll da war, sozusagen. Und nur diese Menschen, mit denen haben wir heute zu tun, ne?
Ja.
Genau, und also natürlich passiert das nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kaugummi klaue. Also es sind tatsächlich dann schon wirklich Delikte, die wirklich schwerwiegend sind. Oder eben, wenn es sich ständig wiederholt. Ne? Also auch jemand, der mal irgendwo was klaut zum Beispiel, kommt nicht sofort in die Forensik. Also gerade im Jugendbereich achten da zum Glück auch die Gerichte drauf, dass eben die Strafe verhältnismäßig ist. Muss man ja so ein bisschen hingucken, gerade eben, weil diese Einschränkung gerade in diesem Entwicklungsprozess so massiv ist. Ja. Aber es gibt eben Straftaten, da muss man reagieren und da muss man auch gucken, dass es nicht weitergeht.
Das erwartet ja irgendwo auch die Gesellschaft. Ne?
Genau. Ist es dann auch wirklich wie im Gefängnis? Ich war mal vor längerer Zeit in der Erwachsenenforensik, da war das so, da kann ich mich erinnern, in Viersen, als wir das besucht haben, die berühmte Schleuse. Und erzähl mal, ist das wirklich so?
Hat es Gitter, Mauern, Makrolonzäune?
Wir haben große, hohe Gitter, also mehrere Meter hoch, auch mit wirklich nach innen die Gitter so ein bisschen abgeschrägt und Nahtoddraht. Und also es sieht ganz, ganz, ganz skurril und schrecklich aus. Es gibt auch eine Schleuse, es gibt eine kleine Personenschleuse und es gibt eine Fahrzeugschleuse, wenn zum Beispiel irgendwie Transporte stattfinden müssen oder Sachen angeliefert werden müssen, die irgendwie was größer sind. Alle Fenster sind vergittert. Ne? Also das ist alles so das, was man auch von außen sehen kann, wenn man so an so einer Forensik vorbeiläuft. Also es ist schon so, dass auch die Rahmenbedingungen ganz viele Sicherheitsaspekte beinhalten. Und das ist auch zum Beispiel etwas, wo ich, wenn ich mal Auszubildende bekomme, die bei mir ihre praktischen Einsatz machen, dass die darauf vorbereitet werden. Also ich spreche mit denen darüber, ich lade die ein, dass die dann auch mal hospitieren, bevor sie sich dann letztendlich entscheiden müssen und dann 3 Monate in so einem Umfeld sind, weil das schon beklemmend wirken kann.
Aber dem entnehme ich ja jetzt erstmal, wahrscheinlich werden die meisten Jugendlichen das jetzt nicht von vornherein als die größte Chance ihres Lebens betrachten und sagen, super, ich kriege jetzt ein Therapieangebot, dass ich so einen Scheiß nicht mehr mache und irgendwie gut gedeihe, sondern es gibt eine gewisse Fluchtgefahr zumindest. Ja. Also sie sind wirklich nicht freiwillig hier. Und da stelle ich mir ja auch vor, schwierig in der Therapie, wenn man jetzt Menschen hat, die so nicht freiwillig irgendwo hier sind, machen die mit? Oder wie kannst du die motivieren, dass die sich auf den Weg machen? Weil du hast ja ein Ziel. Du willst ja, dass die idealerweise vielleicht sich die psychische Erkrankung verbessert, dass sie sich von ihrer Persönlichkeit so entwickeln, dass sie vielleicht keine Straftaten mehr begehen. Also, weil sie sind ja noch jung, dass sie vielleicht noch ein Mitglied in der Gesellschaft werden, was unauffällig, sage ich mal, mehr oder weniger
straffrei.
Oder straffrei. Sagen wir mal, straffrei vielleicht dann durchs Leben kommt. Das wäre ja die Chance, die wir damit verbinden. Ja. Sonst könnte man die einfach in den Knast stecken.
Ja, also tatsächlich in der Anfangszeit haben wir ganz viel damit zu tun, dass die Menschen natürlich erstmal merken, jetzt bin ich hier und alle wollen irgendwie was und ich will gar nicht hier sein. Ich will meine Freiheit haben, ich will selber entscheiden können und natürlich auch nicht schuldfähig heißt auch zum Teil, verstehe ich gar nicht, warum ich jetzt da sein muss.
Ja, klar.
Ja? Mal fernab von den vielleicht psychischen Erkrankungen, die dann noch unter ihrer Erkrankung, unter den Symptomen leiden. Ne? Also wenn ich eine Schizophrenie habe zum Beispiel und wahnhaft bin, dann bin ich auch noch wahnhaft in dem Moment, wo ich untergebracht werde. Dann habe ich andere Sorgen, als das, was die Tür zu ist.
Ich glaube auch, dass das, was ich da erfahre, als ich stelle mir das jetzt so vor, ich sei jetzt forensisch untergebracht und ich müsste jetzt hier reinkommen und würde dann durch diese Schleuse als gefangener Mensch da durchkommen und würde dann durch die geschlossene Tür, man schließt mir auf, werde eingeschlossen. Es würde mir erstmal nicht vermitteln, hier wird Therapie mit dir gemacht, sondern der erste Eindruck, den ich habe, ich werde hier
eingesperrt.
Ja. Das wird wahrscheinlich der vorrangige Eindruck der Menschen sein, wenn die hierher kommen, oder?
Und ja, schon. Vor allen Dingen, da einige auch schon vorher durch kleinere Delikte oder halt vorhergehende Delikte kennen die halt die Jugendhaftanstalt. Die ist aber ein bisschen anders, als wir das so handhaben von den Strukturen her. Und es sieht auch ein bisschen anders aus. Also es gibt Unterschiede. Mal sind Dinge besser. Also die erzählen immer, da durfte ich einen Fernseher auf dem Zimmer haben oder eine eigene Playstation oder dies oder das. Mhm. Ne, so. Und da ist natürlich auch klar, wenn ich in eine Haftanstalt komme, dann ist klar, wann ich rauskomme.
Ja, klar. Ja,
das ist im Maßregelvollzug anders. Im Maßregelvollzug werde ich zumindest nach § 63, also für die psychischen Erkrankungen, die Schizophrenie zum Beispiel oder Persönlichkeitsstörung, da komme ich erstmal hin und ich weiß nicht, wann ich wieder raus darf. Weil das abhängig davon ist, wie sich meine Therapie entwickelt, beziehungsweise wie die Anhörungen vor Gericht dann zum Beispiel verlaufen und ob dann irgendwann die Verhältnismäßigkeit greift.
Ja. Also ich kann halt nicht die Monate oder Jahre zählen und habe ein sicheres Ende, vielleicht bei guter Führung, sondern das Gegenteil ist der Fall. Ich habe eigentlich gar kein festgelegtes Ende, sondern meine Krankheit muss sich so verbessern, dass ich theoretisch nicht mehr oder dass man möglichst objektiv bewertet, keine Gefahr mehr darstellt.
Genau.
Da kommt es viel auf das eigene Erleben der Menschen an. Ich habe mal so einen Fall gehabt, ich habe in der offenen Arbeitstherapie und in der Berufsreha habe ich auch schon mit forensischen Leuten zu tun gehabt, die das machen mussten, die das zur Auflage hatten. Und da gab es oftmals Motivationsprobleme, dass die mir dann gesagt haben, nee, also es ist doch so ein Blödsinn, die muss, gab es bestimmte Arbeiten, in der Holzarbeitstherapie irgendwas schleifen oder irgendeinen Gegenstand herstellen, sagt sie zu mir, also das ist so ein Schwachsinn, ich habe nichts, ich bin da, mein Problem ist, dass ich hier eingesperrt werde, dass meiner Freiheit beraubt werde und das machen muss. Lass mich einfach machen, wie ich will. Nächste Woche nehme ich mir einen Job und dann kann ich total gut arbeiten. Aber den Blödsinn, den ihr von mir verlangt, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Und das einzige Problem ist, dass ihr mich zwingt. Sonst habe ich überhaupt nichts. Und das war, da hat man sehr, 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 sehr schlechte Karten in der Motivation, dann mit den Leuten zu klären, was sie machen können. Da beißt sich die Katze nicht wann sozusagen. Warum ändere ich mein Verhalten nicht? Ja, weil ich sozusagen gezwungen werde. Warum werde ich gezwungen? Weil ich irgendwas getan habe, was vielleicht schwierig war. Ja. Und ich hatte so das Gefühl, dieser Mensch wird nicht besonders erfolgreich sein, wenn diese Freiheiten hergestellt sind, wenn er wirklich gelockert ist, wenn er sich selbst einen Job suchen könnte. Aber es war unheimlich schwierig, das in diesem Setting zu vermitteln. Und das wird ein Problem von euch sein, oder?
Genau. Habt ihr denn, also ich meine, du würdest das ja nicht mit so viel Herzblut machen, wenn du nicht auch Erfolge hättest. Also, ja. Ne, also sag ich jetzt mal so, das ist ja das Bild, was man vielleicht als Zuhörer haben könnte. So, das ist ja irgendwie alles aussichtslos. Ne? Warum macht man das überhaupt? Aber es muss ja
auch... Also die Ausgangslage ist natürlich, die kommen da hin und finden alles doof. Die finden auch uns doof. Und das dürfen sie auch. Okay. Also weil erstmal sind wir ja doof. Wir sind ja diejenigen, die das ausführen, was das Gericht angeordnet hat. Wir machen die Tür zu. Und wir machen die auch nicht auf, wenn die einmal die Bitte sagen, sondern das ist erstmal der Fakt. Und dann gibt es nach so einem kleinen Prozess der Akzeptanz, in denen die dann irgendwie erstmal ankommen auf Station, vielleicht auch ein bisschen mitkriegen, der darf schon das, der darf das, oh, das will ich auch. Ja? Mhm. Und dann kommen so die ersten Motivationsgedanken, die ersten Motivationsrichtungen, möchte ich hin, was könnte ich mir vorstellen? Zeitgleich bauen sich natürlich Beziehungen auf, therapeutische Beziehungen auf, die kriegen mit. Oh ja, irgendwie sind die alle doch vielleicht gar nicht so doof. Ja? Also die schreien mich nicht den ganzen Tag an, sondern die fragen auch mal, wie es mir geht. Und wenn ich dann nur gut sage und aber dabei grimmig gucke, dann fragen die nochmal nach. Also die gehen dann nicht einfach weg, weil sie ihren Job getan haben, sondern die geben sich Mühe und die wollen mit mir arbeiten. Und das sind so die ersten Momente, die man mit denen eigentlich hat, wo man Motivation beeinflussen kann. Dass man eben da bleibt und dass man eine Beziehung aufbaut und dass man das auch aushält, dass die einen erstmal blöd finden.
Finde ich persönlich schon mal eine Leistung. Es ist therapeutisch nicht immer selbstverständlich, wenn ich sozusagen rückblickend auf das gesamte Personal schaue, mit dem ich zu tun hatte früher. Also du sagst, es ist so einfach, aber sozusagen, du hast eben gesagt, die finden uns alle doof, aber du warst nie doof zu denen, sondern hast immer die Beziehungsangebote gemacht. Das ist schon eine ganz schöne Emotionsarbeit, von jemandem doof gefunden zu werden, das zu reflektieren und dann sich klar zu werden, warum diese Person einen doof findet und dieses Beziehungsangebot immer noch freundlich, mit der richtigen freundlichen Distanz weiter aufrechterhalten. Ja. Das ist der erste Schritt. Ne?
Genau. Mit dem Wissen, dass es ja scheinbar auch funktioniert. Also es bauen sich Beziehungen auf, es gibt ein Interesse auch, wie es dir geht, ne, wenn man sowas fragt. Und das heißt, das hast du ja am Anfang gesagt, das Besondere natürlich bei dieser Arbeit ist, man ist nicht nur 2 Wochen im Kontakt, sondern eher Monate bis Jahre. Das heißt, man begleitet einen Menschen in dieser, in diesem Heranwachsen, sage ich mal. Und dann ist es wahrscheinlich auch ein echtes Ass im Ärmel, wenn man als Mitarbeiterinnen eine gewisse Konstanz hat. Also das.
Definitiv. Also wenn ich gucke, die Patienten, die ich eigentlich seit ihrer Aufnahme kenne, zu denen habe ich natürlich eine ganz andere Beziehung als zu den Patienten, die jetzt neu sind. Das ist ja auch verständlich.
Die finde ich am Anfang erst mal doof. Ne? Genau. Die anderen wissen schon, dass du gar nicht doof bist.
Die sagen es auch gar nicht immer, aber man merkt das natürlich. Ne? Also immer mit ihren Regeln und sie sind so streng und so. Also natürlich bin ich auch streng. Ne? Also letztendlich schwanke ja auch ich als Mitarbeiterin zwischen diesen 2 Stühlen. Und zwar auf der einen Seite soll ich irgendwie auch teilweise Restriktionen und Regeln durchsetzen und vertreten. Und auf der anderen Seite versuche ich den jungen Menschen ihren Weg zu ermöglichen und den auch mit denen zusammen zu finden. Und das passt nicht immer zusammen. Und da muss ich auch mal sagen, ja, okay, aber sie können jetzt nicht einfach dem die Schippe vor den Kopf hauen, nur weil der sie ärgert, auch wenn das gerade ihr Weg wäre und weil sie das gelernt haben. Das funktioniert hier halt nicht und das hat Konsequenzen. Und das finden die natürlich auch nach 5 Jahren noch doof. Aber gut, dann nehmen sie nicht mehr die Schippe. Aber natürlich ist das genau der Zwiespalt. Ne? Also ich kann nicht mit jedem alles machen, was er gerne möchte, was eigentlich ja so vielleicht auch manchmal ganz schön wäre, sich auf Dinge zu fokussieren, die jetzt gerade für den Patienten interessant sind. Das sind aber nicht immer die Dinge, die auch jetzt gerade wichtig sind.
Und wenn du Schippe sagst, was macht ihr denn hier? Also Schippe hört sich ja jetzt dann im Werk an.
Gärtnerei oder sowas?
Gibt es eine Gärtnerei? Oder wie verbringt ihr so einen Tag? Also ich meine, oder ist das bei jedem anders? Ich sehe hier
Bauarbeiten mit den Leuten.
Briefmarken sammeln für Beetle. Also wenn ich hier so rumgucke, Stoff, also hier sehe ich was Industriemontagemäßiges. So, da
sieht Holzwerkstücke zum Verkaufen stehen dann aus.
Vorne gab es so einen Laden, habe ich gesehen.
Ja. Genau. Also es ist schon, wir machen unterschiedliche Sachen, aber wir haben bei uns im Jugendbereich 2 große Bereiche sozusagen. Und zwar das eine ist der arbeitsbezogene Bereich, wo die sich mal erproben können. Also ganz bewusst nenne ich uns schon nicht mehr Arbeitstherapie, weil von einer realen Arbeitssituation sind wir sehr weit weg.
Natürlich, ja.
Wir haben Jugendliche, die teilweise wirklich, seit sie sehr jung waren, schon nicht mehr wirklich in irgendwelchen Systemen waren, wo ja diese Rolle als Arbeitnehmer oder auch als Schüler wirklich noch gelebt wurde. Und dann verlieren sich natürlich ganz viele soziale Kompetenzen dahingehend. Das heißt, unser größtes Ziel ist da erstmal überhaupt ein Verständnis für zu schaffen und ja auch Erlebnisse zu schaffen. Wie ist das eigentlich, wenn ich mich in einer Gruppe verhalte? Wie verhalte ich mich eigentlich in einer Arbeitssituation? Benehme ich mich da genauso wie mit meinen Kumpels, wenn ich mich abends mit denen irgendwo treffe? Oder ist das doch anders? Und warum ist das anders? Und wie fühlt sich das anders an? Und wie kann ich das gestalten? Und auf der anderen Seite aber auch, wie belastbar bin ich vielleicht? Was kann ich mir vorstellen? Was will ich später machen? Was interessiert mich? Was kann ich? Was mag ich? Was fällt mir schwer? Ne? Also da auch ganz viel so Identitätsbildung und Werte vermitteln, beziehungsweise Werte erstmal bilden. Ne? Also nicht nur meine sind denen relativ egal meistens und das ist auch okay, aber auch, was möchte ich denn später für mein Leben?
Und wie findest du das raus? Das kann ja nicht nur Gespräche sein, der macht ja praktisch auch irgendwas.
Genau, also wir haben praktische Erprobungen, also wir haben ganz klassisch irgendwie, die können Holzarbeiten machen, die können was mit Papier und Pappe machen, die können aber auch eigene Sachen mitbringen, jetzt gerade ist Nähen voll im Trend.
Bei Männern, ich habe ja nur Männer, glaube ich,
oder? Ja, wir haben nur junge Männer, die wollten auch sticken und so, also die überraschen mich an so Stellen auch gerne mal. Sachen, die ich überhaupt nicht gerne mache, aber zum Glück einer meiner Kollegen, die dann machen wollen. Und es kommt oft auf so Alltagssituationen. Dann kam einer und sagte, boah, nee, hier, meine Hose ist kaputt, kann ich die nicht mal nähen? Und er brachte das dann mit und konnte dann bei uns nähen und mein Kollege hat so ein bisschen angeleitet und dann guckte der erst, oh, das wollte ich auch schon immer mal können. Und so entwickelt sich dann sowas. Ne? Also, und mit einem Bezug, den die jetzt schon brauchen können. Und das finde ich teilweise eben auch wichtig. Also klar, fangen wir an hinzugucken, was kann ich später mal machen, wenn ich hier rauskomme, was ich auch wichtig finde, so eine Perspektive irgendwie zu schaffen. Und zeitgleich aber auch zu gucken, was brauche ich jetzt? Und das mache ich zusätzlich viel eben auch noch im Einzelkontakt, dass ich wirklich gucke, wie kriege ich meinen Alltag auf Station eigentlich geregelt? Wie kriege ich es hin, das auszuhalten, dass mein Zimmernachbar immer so nervt? Wie kriege ich das hin, meine Cafeteria-Bestellung durchzuführen? Ja, also es ist so ein Zettel, den ich ausfüllen muss, weil ich kann ja nicht einfach als Patient in den Laden gehen und mir Chips kaufen.
Ah, das wird auch reglementiert.
Ich kann ja nicht raus. Also da gibt es keinen Laden.
Ach, es gibt gar keinen Laden.
Es gibt keinen Laden. Wir sind
so, also ich kreuze an, ich will Chips und das muss ich im richtigen Moment ausgefüllt haben. Und dann nimmt jemand heute Zettel und dann bringt dir die Chips mit.
Dann irgendjemand kauft dann einen von der Station und dann kriegt nur der so die Chips, der das auch angekreuzt hat.
Ja, und es gibt irgendwie 2-mal in der Woche kann ich das machen und bis dahin muss ich das fertig haben. Das muss leserlich sein, ich muss das Geld passend reinlegen können. Und das muss ich ja alles irgendwie geregelt kriegen. Ne? Oder ich muss es geregelt kriegen, mein Zimmer ordentlich sauber zu machen, weil sonst die Pflege immer meckert. Ich muss es hinkriegen, meine Termine einzuhalten, um morgens pünktlich aufzustehen, weil sonst ich vielleicht irgendwie Termine verpasse und dann fragen die wieder, wo ich denn war und so. Also es gibt so ganz viel, wo auch aus Patientensicht Strukturen eingehalten werden müssen, weil die sonst Nachteile in ihrem Alltag haben.
Und müssen die auch ihre Klamotten waschen und kochen und so, oder?
Kochen ist, gibt es als Angebote immer mal wieder, dass es dann so Gruppen gibt, ansonsten wird das Essen geliefert und die müssen es halt aufteilen auf Teller, also das ist auch eine Arbeit, ne? Dann zum Beispiel passend zuzuordnen, welcher Patient hat was bestellt, und dann muss ich den Teller fertig machen und das rausgeben, ich muss den Tisch decken, ich muss den Tisch wieder sauber machen. Genau. Und
es sind jetzt aber alles Sachen, wo die bestimmten Strukturen folgen müssen. Und ich hab deinen Artikel auch gelesen, der mir gut gefallen hat. Und du hast ja die Thematik aufgebracht, zu Recht aufgebracht. Wie können die denn eigentlich auch selber Entscheidungen treffen? Und das waren jetzt gar keine Entscheidungen. Du hilfst dann einfach nur, das vorgegebene Mahlwerk sozusagen, in dem Mahlwerk nicht zermahlen zu werden, aber ohne eigene Entscheidung. Und wie kommt das denn in die Therapie?
Das ist dann vor allen Dingen über die freie Zeit natürlich und auch über die Gestaltung quasi von unseren Gruppenangeboten. Also was mache ich denn in der Zeit, wo ich mal nicht Pflichten erfüllen muss? Okay, da habe ich natürlich auch jetzt nicht unendlich viele Möglichkeiten, solange ich noch keine Lockerungen habe. Aber was mache ich denn dann? Also ich kann
also die
nicht
haben
den ganzen
Freizeit, ne? Freie Zeit hast du es genannt.
Mountainbiken, Surfen, können Sie. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Machen wir alles.
Ich meine, hier ist der Wald so schön, das ist wunderschöne Natur, aber nützt mir alles nichts, wenn ich hinter den Gittern sitze und aus dem Fenster gucke. Ne? Genau. Wie nutze ich diese Freizeiten? Da kann man quasi erste Entscheidungen treffen.
Genau, und da kann man dann zusammen überlegen, was möchte ich denn dann machen? Ne? Und wie kriege ich denn meine Ideen mit dem überein, was ich da an Möglichkeiten habe? Wie kriege ich es hin, zum Beispiel auch tatsächlich rauszufinden, welche Angebote der Ergotherapie zum Beispiel ich nutzen will? Also, weil das gebe auch nicht ich vor, ehrlicherweise. Am Anfang vielleicht überlege ich mit denen zusammen. Und da die es noch nicht kennen, können die dann noch keine qualifizierte Entscheidung treffen, wie das so ist. Aber dann mit der Zeit, ja, was mache ich denn dann? Ne? Also, natürlich kann ich als Patient sagen, okay, ich mache das, was sie mir sagen. Aber das ist natürlich langweilig und doof. Ne? Aber ich habe vielleicht die Idee, ich möchte mal in irgendeiner Form vielleicht mehr in die Richtung eines bestimmten Berufes gehen, und das passt eigentlich nicht in unser Konzept. Also sagen wir mal, Lagerist hatten wir schon mal jemanden, der sagte, boah, das interessiert mich total.
Beruf, einer der häufigsten Berufe, die man machen kann, wenn man jetzt nichts unbedingt was Besonderes gelernt hat. Man kann da auch was lernen, nämlich Lagerist, aber da gibt es in der Biografie vieler psychisch kranker Menschen ein ganz häufiger Beruf, Lagerarbeiter.
Ja. Und dann greifst du das auf und guckst, wie man das realisieren kann? Oder?
Genau, und dann gucken wir, was haben wir vielleicht bei uns im Petto, wo man solche Aufgaben einfach umsetzen kann. Ne? Also ich muss ja nicht mit Holz arbeiten, wenn mir das keinen Spaß macht.
Ihr habt ein Lager auch im
wir haben so ein kleines Lager, bei uns in diesem Therapiebereich. Aber wir haben natürlich auch ganz viele Möglichkeiten, zum Beispiel ein klassisches Beispiel ist, wir haben so ein großes Holzlager zum Beispiel, das ist mitten im Raum, das muss auch mal sortiert werden, das muss mal strukturiert werden, man kann irgendwelche Sachen natürlich auch schön ordnen und zählen. Ne? Und dann gucken wir, was interessiert die da dran. Wir hatten auch schon, dass die Leute dann wirklich Inventurlisten am PC schreiben wollten, das geht alles, wenn wir es gemeinsam erarbeiten. Dann auch so soziale Eigenverantwortung sozusagen. Es gibt Leute, die sagen, ich kann total schlecht zum Beispiel Dinge strukturieren oder moderieren. Ne? Dann unsere Morgenrunde können die Patienten selber übernehmen, die Dienste verteilen. Wir haben auch schon ganze Gruppen so gemacht, dass dann die Patienten diejenigen waren, die Organisation und die...
Die dürfen dann selber organisieren. Okay, da sind natürlich schon Entscheidungsmöglichkeiten. Klar.
Genau. Ne? Und das natürlich immer passend zu den Patienten. Ne, jemand, der noch sehr unstrukturiert ist, zum Beispiel, weil er sich noch nicht gut konzentrieren kann oder weil er noch recht neu ist und sich noch nicht gut auskennt, dem würden wir das natürlich nicht sofort aufs Auge drücken. Ja. Aber jemand, der sagt, also so prinzipiell handwerklich bin ich eigentlich gar nicht so interessiert, zum Beispiel, auch sonst weiß ich nicht so richtig, was ich hier soll. Aber dann wirklich die Verantwortung zu übernehmen, okay, Sie sind jetzt dafür verantwortlich, welche Aufgaben gibt es, welche Schritte müssen gemacht werden, wer könnte die gut machen, wie können Sie die Mitpatienten unterstützen, wie gehen Sie damit um, wenn Konflikte auftreten. Und dann ist ja egal, was die anderen machen. weil dann habe ich so einen Verantwortungsbereich für mich. Mhm. Ne? Oder auch sowas wie Arbeit sehen. Ne? Also was muss denn gemacht werden? Mhm. Ne? Auch das großer Bereich, was sie
das lernen kennen wir müssen. Ja aus dem richtigen Leben.
Ja. Ja, und du hast vorhin gesagt, dass es natürlich immer so ist, oder am Anfang so ist, dass ihr die Bösen seid, sozusagen. Und da habt ihr wahrscheinlich mit unterschiedlichen Emotionen zu tun. Sowas wie Verweigerung, wahrscheinlich auch Wut oder Enttäuschung auch. Und vielleicht kommt es auch zu herausforderndem Verhalten, kann ich mir vorstellen. Mhm. Werdet ihr damit konfrontiert in der Ergotherapie? Oder heißt dann kommen die Leute nicht in die Ergotherapie, wenn sie herausforderndes Verhalten zeigen oder wenn sie die Therapie verweigern? Gibt es sicher auch. Das kann ich mir gut vorstellen, dass man vieles auf den Zwang zurückführt und die Leute dann sagen, ja gut, wenn ich gezwungen werde, dann mache ich auch nichts.
Also das gibt es natürlich schon, wobei die Patienten auch schnell merken, wenn sie gar nicht mitmachen und alles verweigern, was sie natürlich dürfen,
okay,
dann kommen sie halt auch nicht weiter. Okay. Na, also letztlich stellen wir natürlich auch eine Möglichkeit für die Patienten da zu zeigen, dass sie schon ihr Verhalten besser anpassen können.
Ja, okay.
Weil bei uns können wir es beobachten, gerade in den Gruppenangeboten, ne? Wie gehen sie mit den Mitpatienten um, wie gut können die sich an Regeln und Absprachen halten. Das ist natürlich was, was wir ins Team auch zurückmelden. Und wenn jemand nicht kommt und nur im Zimmer ist, kann man nichts beobachten. Das ist, klingt ein bisschen blöd, aber genau das ist es ja. Wenn wir nicht beobachten können, was der Patient gerade so für ein Verhalten zeigt, können wir auch nicht einschätzen. Wie gefährlich er letztendlich ist.
Gibt es keine Lockerung und schon gar kein Ende, weil wir haben ja gelernt am Anfang, es gibt kein festes Ende. Also wenn ich gar nicht mitmache, könnte das eine endlose Geschichte werden.
Genau, ne? Also dann muss natürlich die Ergotherapie nicht zwangsweise das Mittel der Wahl sein. Wir haben auch Leute, die kommen nur irgendwie einmal die Woche zu uns oder auch gar nicht, wenn zum Beispiel der Fokus jetzt gerade mehr auf der Schule liegt, wo sie das natürlich auch zeigen können. Aber so grundlegend verweigern ist natürlich immer schwierig, weil wir müssen es beobachten und erproben können. Aber dieses herausfordernde Verhalten, da ist es immer so eine Abwägungssache. Wie, ab wann ist das Verhalten so einschränkend gerade, dass man es eher nicht mit in eine Gruppe nimmt zum Beispiel. Gerade auch in die Gruppen, wo wir handwerklich arbeiten, wo natürlich auch Werkzeuge dann ein Thema sind. Und auch wenn ich dem Patienten keinen Hammer in die Hand gebe, hat vielleicht der Nachbar den. Und wer garantiert mir bei einem Patienten, der gerade richtig angespannt ist und der auch aufgrund einer Gewaltstraftat da ist, dass der in einer Krise dann letztendlich vielleicht nicht den Hammer nimmt und jemanden auf den Kopf haut. Und deswegen sprechen wir uns da gut mit den Stationen ab, wie die Patienten an dem Tag vielleicht zurecht sind, wie die sich auch da gezeigt haben und haben dann auch schon mal gesagt, okay, dann hat der heute mal vielleicht die eine Einheit frei und kann sich da erstmal regulieren auf Station und in anderen Situationen erproben wir es dann und können aber ja zum Beispiel auch abbrechen vorzeitig. Wir thematisieren das Ganze aber auch relativ offen. Also gerade Emotionsregulation ist auch ein Thema, was wir viel natürlich auch in den Gruppenangeboten, aber auch in den Einzelangeboten bearbeiten müssen, weil das natürlich Auswirkungen auf sämtliche Aktivitäten hat. Ne? Wenn ich ganz viel Wut in mir trage.
Ja, dann wird die auch angesprochen und dann guckt man, wie kann man damit umgehen. Genau. Oder lernt man, wie man damit umgehen kann und nicht mit dem Hammer dann vielleicht meinem Nachbarn eins überbraten. Genau. Jetzt sind wir ja schon durch von der Zeit. Das heißt, wir haben jetzt 35 Minuten. Ist ein kurzweiliges Gespräch, deswegen habe ich ja nicht erzählt, das jetzt mal hier so offen in der Runde. Jetzt ist es ja nicht so, dass alle Menschen lebenslang hier sind, sondern es muss ja auch Abfluss geben, sage ich mal. Das heißt, es funktioniert auch, dass tatsächlich irgendwann jemand von außen bewertet und sagt, super, das hat sich so positiv entwickelt, derjenige kann, entlassen ist jetzt das falsche Wort, oder?
Gibt es auch. Okay. Also meistens geht es eben über verschiedene Lockerungsstufen. Also erstmal, wenn ich mich gut zeige nach einer ganzen Zeit, dann darf ich vielleicht mal begleitet im Klinikgelände spazieren gehen, kurzfristig.
Auf die andere Seite vom Zaun.
Ja. Genau. Dann gehe ich vielleicht schon mal das erste Mal mit einer Gruppe raus, dann darf ich vielleicht mit einer Gruppe mal ins Städtchen, und da vielleicht auch mal richtig einkaufen gehen schon. Ne? Und also immer ein bisschen mehr Verantwortung, ein bisschen mehr Freiheit. bis hin dazu, dass ich dann vielleicht in eine offenere Wohngruppe oder Station komme.
Offene Wohngruppe ist das Thema. Mhm.
Genau. Und dann letztendlich irgendwann natürlich auch die Entlassung. Mhm. Ja, mit vielleicht erstmal einer längeren Erprobung, also eine Beurlaubung.
Genau, Beurlaubung, genau.
Genau. Das heißt, ja. Und dann aber letztendlich auch die Entlassung oder Erledigung der ganzen Sache. Unter Auflagen teilweise erstmal noch eine ganze Zeit. Aber ja, irgendwann geht's raus.
Ja. Ja. Ja, spannendes Thema, eine ganz andere Welt. Also ja. Wenn man auch hier so ist, das ist einfach, man ist ja völlig in einem anderen Setting, sage ich mal, mit sehr eingeschränkten Möglichkeiten und aber trotzdem natürlich auch ein Angebot, A, was man braucht. Und B, was Möglichkeiten.
Weil diese Einschränkungen müssen ja nicht sein, haben wir gelernt. Ja. Die kann man ja gezielt lockern und man hat vor allem Zeit. Also sicher auch ein spannendes Einsatzgebiet für Kolleginnen und Kollegen Forensik.
Ja. Also machen wir ein bisschen Werbung auch für dieses Einsatzgebiet, auch wenn man vielleicht, wenn man vor den Zaun guckt und die Stacheldraht denkt so, okay,
da
will ich nicht arbeiten, aber es hat zum Beispiel schon den Aspekt, dass man halt längerfristige Behandlungsmöglichkeiten oder Beziehungsmöglichkeiten hat und natürlich auch dann sehen kann, wie sich Menschen vielleicht auch, die sehr schwierige Rahmenbedingungen hatten, positiv entwickeln und doch ein Teil der Gesellschaft werden und dann zumindest nicht mehr straffällig in der Gesellschaft werden, ne? Und die dann eher bereichern. Ja, schön. Prima. Super. Cool. Ja, wir wollen ja immer nur neugierig machen mit unserem Podcast. Also ja, wir könnten noch ein, zwei Stunden weiter erzählen. aber wir wollten neugierig machen ein bisschen für das Potenzial, was es auch hat, wenn Menschen, die mit einer psychischen Erkrankung eine Straftat begehen, wenn sie in so einer geschlossenen Einrichtung untergebracht werden.
Für das Potenzial, was in der Einrichtung steckt, für das Potenzial, was möglicherweise auch Menschen, auch die hier Menschen untergebracht sind, nutzen können für sich, die Lockerung nutzen. Aber letztlich auch das Potenzial, was es als Arbeitsplatz hat. Ich glaube, habe ja das Gefühl, du wirkst jetzt nicht unglücklich, du scheinst hier gern zu arbeiten.
Ja.
Naja, und es ist auch ganz offen, wir haben ja gefragt, ob wir hinkommen. Ich so, ja, ist kein Problem, ich frage mal eben meinen Chef und der hat gesagt, ja, geht dann Raum. Ja. Also ist jetzt schon auch so, dass es irgendwie auch eine gewisse Normalität hat. Ne? Also von daher, ja, wir wollen neugierig machen für die verschiedenen Aspekte und auch mal einen Einblick geben für unsere Zuhörerinnen in was, wo man vielleicht sonst auch eher keinen Einblick hat. Wir packen noch einiges in die Shownotes, wenn man sich weiter informieren will. Also zum Beispiel auch ein bisschen was über unseren Gast, über Andrea und natürlich auch
Artikel haben wir mit drin.
Deinen Artikel haben wir mit reingepackt und auch was für Angehörige haben wir mit dabei, was vom Landschaftsverband überhaupt, was Maßregelvollzug überhaupt ist. Also es gibt ein paar Sachen in den Shownotes und wir freuen uns natürlich, wenn wir neugierig gemacht haben, wenn ihr als Zuhörerin vielleicht noch ein bisschen drüber nachdenkt, was es für Möglichkeiten gibt oder euch weiter informiert. Und ja, wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr ihn abonniert oder auch weiterempfehlt. Ihr dürft gerne auch Empfehlungen aussprechen. Ihr seid auch eingeladen, immer eigene Themen vorzuschlagen als Zuhörerin. Ihr dürft uns auch einladen, also Werner und ich, wir kommen gerne vorbei, wenn es irgendwie möglich ist, auf Besuch. Also
alles, was Rheinland ist, schaffen wir locker.
So. Ich sage mal, alles, was so eine Autostunde um Krefeld ist oder Düsseldorf, das machen wir schon total gerne. Wir sind ja auch mal in Amsterdam gefahren, das war mehr. Also von daher meldet euch gerne. Ne? Ja. Also das wäre toll. Und ja, herzlichen Dank an dich, Andrea, dass du uns eingeladen hast, dass wir zu dir kommen durften. Und ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Und die nächste Folge ist, glaube ich, auch wieder was Besonderes.
Das verraten wir nicht. Besondere Überraschung.
Machen wir so einen Cliffhanger hier. Ja, danke an dich, Andrea.
Okay. Danke.
Tschüss. Tschüss.